D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Wie entstand die Welt? Eine der größten Fragen überhaupt beschäftigt nicht nur Theologen, Philosophen oder Astrophysiker. Auch Künstler wollen das umfassendste aller Phänomene erklären. Der Hörsaal schaut heute ganz speziell auf die Komponisten. Wie haben die den Schöpfungsakt in Musik übersetzt? Wie haben sie sich mit dem Nichts vor der eigentlichen Schöpfung befasst und wie klingt das, was nach dem Nichts gekommen ist? War vorher Ordnung da und nachher Chaos oder umgekehrt? Welche Instrumente haben sie eingesetzt, um der gedachten Wahrheit näher zu kommen? Und wie sieht deren Harmonie oder Disharmonie aus? Es referiert dazu die Musikwissenschaftlerin Silke Leopold von der Universität Heidelberg. Sie leitet dort seit 1996 das musikwissenschaftliche Seminar. Außer der Musikwissenschaft hat sie auch Theater und Literatur sowie Romanistik studiert. Die Habilitation erfolgte 1987 an der TU Berlin. Sie gilt als ausgewiesene Opernspezialistin und beschäftigt sich intensiv mit der italienischen Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Professor Leopold hat zahlreiche Bücher geschrieben, unter anderem eine Monteverdi-Monographie, ein Mozart-Handbuch und eines über die Opern von Georg Friedrich Händel. Silke Leopold sprach am 8. Februar 2012 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Eingeladen dazu hatte die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG innerhalb ihrer Reihe Exkurs Einblick in die Welt der Wissenschaft. Der Klang der Schöpfung, die Entstehung der Welt als musikalische Erziehung von Professor Dr. Silke Leopold.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war ohne Form und leer und Finsternis war auf der Fläche der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf der Fläche der Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. So, meine Damen und Herren, beginnt das Alte Testament. Und wenn Sie sich jetzt ein wenig an der einen oder anderen ungewohnten Formulierung gestoßen haben, so liegt das daran, dass es sich bei diesem Text nicht um den deutschen Bibeltext, sondern um eine Rückübersetzung aus der englischen King's Bible ins Deutsche handelt. Wüst und leer heißt dort without form and void. Wie auch immer man aber den Beginn der Genesis lesen mag, diese Textstelle ist für die Musikgeschichte von ganz außerordentlicher Bedeutung. Denn wie hat man sich die Welt vor der Schöpfung vorzustellen? Der Text des Alten Testaments gab hierzu keinerlei Informationen. Er begnügte sich mit den Begriffen wüst und leer bzw. ohne Form und leer und ging dann zur Schilderung dessen über, was daraus entstand. Licht und Dunkel, Sonne, Mond und Sterne, Land und Wasser und so fort. Für die Künstler, die sich mit diesem Thema auseinandersetzten, stellte sich das Problem etwas anders dar und für einen Komponisten noch einmal etwas anders als für einen Maler. Wie kann man ohne Form komponieren? Ist nicht auch das Formlose selbst eine Form? Und wie muss eine musikalische Form aussehen, die das Formlose beschreibt? Wie kann man einen Anfang komponieren, ohne zu beschreiben, wie es vor dem Anfang geklungen hat? Dazu kommt ein weiteres musikspezifisches Problem. Musik ist eine Kunst, die sich in der Zeit vollzieht. Alles, was sie darstellen möchte, muss sie in einen wie auch immer gearteten Zeitverlauf übertragen. Und da ihr die visuelle Komponente fehlt, kann sie nur an die Fantasie, die Imagination, an die Bilder im Kopf appellieren. Sie kann bildliche Vorstellungen über das Hören allenfalls stimulieren. Das Problem mit der Zeit ist freilich auch einer der großen Vorzüge, die die Musik gegenüber anderen Künsten hat. Denn sie kann mit ihren ureigenen Mitteln Zeitverläufe strukturieren. Sie kann die Zeit beschleunigen und sie kann die Zeit stillstehen lassen. Dass diese Fähigkeit insbesondere für die Darstellung der Schöpfung von großer Wichtigkeit ist, lässt sich denken, doch davon später. Gestatten Sie mir zuvor noch eine weitere, eher grundsätzliche Überlegung. Um sich ein Bild, und sei es ein Tonbild, von der Schöpfung zu machen, muss sich ein Komponist Rechenschaft darüber geben, worin die Schöpfung eigentlich besteht. Ist es ein Akt, der Ordnung in ein Chaos bringt, oder ist es umgekehrt ein Akt, der den Frieden des Nichts stört bzw. belebt, der aus der Ruhe Unruhe macht? Das sind zwei diametral entgegengesetzte Vorstellungen davon, was Schöpfung heißt. Und es ist kein musikspezifisches Problem. Die Diskussionen, die in der Physik, zumal in der theoretischen Astrophysik, über den Urknall geführt werden, kreisen genau um diese beiden konträren Positionen. Die Komponisten, die sich mit der Schöpfung auseinandersetzten, mussten sich zu dieser Frage verhalten. Sie mussten entscheiden, welcher dieser beiden Positionen sie, um im Bild zu bleiben, Leben einhauchen und eine musikalische Stimme geben wollten. Ich möchte anhand von drei in jeder Hinsicht sehr weit auseinanderliegenden Beispielen mit Ihnen jetzt überlegen, wie die Musik den Schöpfungsakt symbolisieren kann. Bei dem Thema Schöpfung und Musik denkt jeder von Ihnen wahrscheinlich sofort an Joseph Haydn und sein Oratorium Die Schöpfung. Sie wurde Ende April 1798 in Wien uraufgeführt und ist bis heute eines der bekanntesten und meist aufgeführten Oratorien überhaupt. Allerdings war Haydn keineswegs der Erste, der sich intensiv mit der Frage beschäftigte, wie man die Welt vor dem Schöpfungsakt musikalisch beschreiben könne. Den Komponisten, die sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts mit diesem Thema auseinandersetzten, ging es freilich weniger um eine Darstellung des biblischen Schöpfungsaktes als vielmehr um eine politische Allegorie. 1721 brachten die beiden Komponisten André Cardinal des Touches und Michel Richard de Lalande in den Tuileries in Paris ein Ballett heraus mit dem Titel Les Éléments, die Elemente. Darin ging es um die Entstehung der Welt, dargestellt an den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde, die jeweils durch antike Götter wie Neptun oder Aeolus repräsentiert werden und die Ordnung der Welt repräsentierten. Diese aber, so die immer gleiche Botschaft derartiger Hofballette, verdankte sich dem französischen König. Nur er war in der Lage, das Chaos zu beseitigen und Ordnung in der Welt der Elemente zu schaffen. In ihrer Beschreibung der Handlung spielten die Autoren direkt darauf an, wenn sie am Ende auf den jungen Prinzen, den 11-jährigen Ludwig XV., als Glücksbringer der Nation verwiesen. Des Touches Ballett begann mit einem Prolog in einer Szenerie, die der Librettist Pierre-Charles Roy so beschrieb. Ich zitiere: Das Theater stellt das Chaos dar. Man sieht eine Anhäufung von Wellen und Felsen, unbewegliches, schwebendes Wasser und Feuer, das unbewegt aus den Vulkanen lugt. Das Schicksal thront in der Mitte der Bühne. Nach einer zeremoniellen, wohlgeordneten französischen Ouvertüre beginnt das Schicksal dann zu singen und die Handlung in Gang zu setzen. Das Ballett Les Éléments, einschließlich der politischen Botschaft, gehörte zu den erfolgreichsten Stücken der beiden Komponisten. Noch 1764, ein Menschenalter später, wurde es in Fontainebleau in Anwesenheit des Königspaares aufgeführt. Dabei hatte sich in der Zwischenzeit ein anderer Komponist mit der Frage beschäftigt, wie man das Chaos vor der Scheidung der Elemente nicht nur szenografisch, sondern auch musikalisch beschreiben könne. Seine Lösung war freilich so radikal, dass man sie bei Hofe wohl nicht schätzte, auch wenn die Ordnung, die daraus entstand, am Ende umso wunderbarer gewirkt hätte. Die Rede ist von Jean-Ferry Rebel, dessen Symphonie Nouvelle Les Éléments 1737 ebenfalls als Ballettmusik konzipiert wurde, dann aber mit einem rein instrumentalen Prolog versehen wurde, der alle musikalischen Regeln sprengte. In der Vorrede des Drucks, den Rebell Vittorio Amedeo dem Prinzen von Carignano widmete, erläuterte er seine musikalischen Vorstellungen sehr detailliert. Ich zitiere: Die Introduktion, so schreibt Rebell dort, ist der Natur nachempfunden. Sie stellt das Chaos dar, jene Konfusion, die unter den Elementen vor dem Moment der Schöpfung herrschte, worauf sie den ehernen Gesetzen unterworfen, den Platz eingenommen haben, der ihnen von der Ordnung der Natur vorgeschrieben ist. Musikalisch wählte Rebell für die Elemente eher konventionelle Klänge. Die Erde beschrieb er mit langen, tiefen Noten in den Streicherbässen. Die Luft mit Flötentrillern, das Wasser mit wellenförmigen Linien auf und ab und das Feuer mit kurzen, gleichsam flackernden Sechzehntelmotiven. Wie Rebell diese Motive aber zusammensetzte, wie er darüber hinaus den Schöpfungsakt musikalisch beschrieb, war in der Musikgeschichte ohne Vorbilder. Und wir hören jetzt Musica Antiqua Köln. Wie klingt die Schöpfung bei Rebell? Wie das Chaos vor dem Schöpfungsakt? Die Antwort ist eindeutig. Das Chaos ist die ultimative Dissonanz, beginnend mit einem Akkord, wie man ihn später als Cluster bezeichnet hat. 7 nebeneinander liegende Töne, die fortissimo beginnen und dann sofort ins pianissimo verklingen. Aus diesem chaotischen Klang entwickelt sich zunächst der Rhythmus, und dann hört man, wie sich die einzelnen Elemente zu artikulieren beginnen. Das Wasser mit seiner auf- und absteigenden wellenförmigen Linie, die wir erst in der Flöte, später auch in den Streichern hören. Das Feuer mit seinen nervösen Sechzehntelfiguren und den züngelnden 32stel-Kaskaden hinauf und hinunter. Die Luft mit ihrem charakteristischen Flötentriller in hoher Lage und die Erde mit ihren repetierten tiefen Noten. Am Ende dieser Introduktion, von der wir jetzt etwas mehr als die Hälfte gehört haben, ist es den Elementen gelungen, sich voneinander zu trennen und die chaotischen Dissonanzen zu vertreiben. Der Schöpfungsakt besteht darin, Ordnung in das Chaos zu bringen. Und das Chaos ist gleichsam die personifizierte Unordnung. Die Elemente sind bereits da, aber sie liegen im Haufen übereinander, wie in der Szenenbeschreibung des Balletts von Destouches und de Lalande. Und wenn man die Partitur genau anschaut, so entdeckt man, dass Rebel Ansätze zur Ordnung bereits in seinem chaotischen Akkord zu Beginn versteckt hatte. Die ersten Geigen, die zweiten Geigen und die Flöten reihen sich jeweils zu wohlklingenden Terzpaaren, die sich erst in der Gleichzeitigkeit zu dieser ohrenbetäubenden Dissonanz auftürmen. Als Jean-Ferry Rebel seine Symphonie Nouvelle Les Éléments komponierte, war Joseph Haydn gerade 7 Jahre alt. Er sollte später, 2 Generationen später, eine musikalische Idee von der Schöpfung entwickeln, die gänzlich anders gelagert war. In den 1790er Jahren, vor allem während seiner Aufenthalte in London, hatte Haydn sich intensiv mit naturwissenschaftlichen Fragen beschäftigt. Das hing vor allem mit seiner Bekanntschaft mit dem bedeutenden Astronomen William Herschel zusammen. Herschel, 1738 geboren und damit nur wenig jünger als Haydn, entstammte einer Musikerfamilie, spielte mehrere Instrumente und komponierte. Nach England war der gebürtige Hannoveraner als Musiker gekommen, hatte sein Geld als Organist in Bath und als Leiter von Oratorienaufführungen verdient. Die Astronomie, die ihn später berühmt machen sollte, war zunächst nur ein Hobby, aber eines, das mit Musik viel zu tun hatte. Denn die Ordnung der Welt, die Harmonie der Sphären war, wie man seit der Antike wusste, eine musikalische. Durch seine Konstruktion von riesigen Spiegelteleskopen gelang Herschel die Entdeckung eines neuen Planeten, des Uranus. Herschel und Haydn hatten also viel miteinander zu besprechen, als sich die beiden 1791 in Bath begegneten und Herschel dem berühmten Komponisten aus Wien einen Blick durch seine Teleskope ins Weltall gestattete. Ich wäre gern Mäuschen bei den Gesprächen gewesen, die der Astronom und der Komponist über die Möglichkeiten, das Weltall in Musik zu fassen, geführt haben. Nur wenige Jahre später, 1796, begann Haydn dann, diese Ideen in die Tat umzusetzen. Und wenn es die Gattung Oratorium war, in der er den Schöpfungsakt in Musik setzte, so verweist dies in mehrerlei Hinsicht auf die englische Kultur als Inspirationsquelle. Der Text für Haydns Oratorium stammt aus der Feder Gottfried van Swietens, jenes Diplomaten, Mäzens und Musikliebhabers, der die englische Literatur aus seinen Londoner Zeiten bestens kannte. Tatsächlich wissen wir nicht genau, von wem die Vorlage für sein Libretto stammt. Ursprünglich durfte der Text, der aus John Miltons Paradise Lost hervorgegangen war, sogar für eine Vertonung durch Georg Friedrich Händel vorgesehen gewesen sein. Auf irgendeinem Wege gelangte er dann in van Swietens Hände, und dieser erkannte, dass Joseph Haydn der geeignetste Komponist für ein musikalisches Unterfangen war, das dem Erhabenen eine Stimme geben sollte. 1798 war es dann soweit. Die Uraufführung wurde ein Triumph und das Werk trat einen Siegeszug durch ganz Europa an. Wenigen nur gefiel Haydns Schöpfung nicht, darunter Friedrich Schiller, der sie am Neujahrstag 1801 hörte und in einem Brief als charakterlosen Mischmasch bezeichnete. Andere, wie Karl Friedrich Zelter, waren von dem Werk und speziell von seiner Ouvertüre begeistert. Mehrfach schrieb Zelter darüber in Rezensionen und Analysen und in einem Brief an seinen Freund Goethe vom 25. Februar 1804 beschreibt er diese von Haydn als Vorstellung des Chaos betitelte Ouvertüre als, ich zitiere, das wunderbarste aller Welt, in dem durch ordentliche, methodische, ausgemachte Kunstmittel ein Chaos hervorgebracht ist, das die Empfindung einer bodenlosen Unordnung zu einer Empfindung des Vergnügens macht. Das Wort von der bodenlosen Unordnung könnte ebenso gut auf Jean-Ferry Rebel verweisen. Haydn geht jedoch kompositorisch völlig anders vor, um das Chaos zu beschreiben. Er hat einen gänzlich anderen Blick auf die Schöpfung und vor allem auf die Welt vor dem göttlichen Akt der Schöpfung. Es ging ihm nicht, wie Rebell, um ein wildes Durcheinander, sondern darum, die Formlosigkeit und die Leere in Musik zu fassen. Bevor wir uns gleich den Anfang der Einleitung anhören, möchte ich Ihnen ein paar Hinweise fürs Hören geben. Die Einleitung zu Haydns Schöpfung beginnt mit vollem Orchester, aber mit einem leeren Ton. Es ist der Ton C. Das gesamte Orchester spielt nur diesen Ton in unterschiedlichen Lagen zwar, denn der Kontrabass kann ja nicht dasselbe spielen wie die Flöte, aber es ist nur der Ton C, ohne jede Harmonisierung, ohne jeden Akkordton, der aus diesem C ein C-Dur oder ein C-Moll machen würde. Auch der Ton selbst ist sehr geschickt gewählt, denn das C ist seinerseits ein leerer Ton. C-Dur hat keine Vorzeichen und es galt in der Musikästhetik der Zeit als reine Tonart. Mit diesem ersten Ton gelingt es Haydn, die Leere hörbar zu machen. Wie aber die Formlosigkeit? Lassen wir Johann Friedrich Reichardt sprechen, den Berliner Komponisten und Musikschriftsteller, der von Haydns Einfällen überaus begeistert war und in einer Rezension aus dem Jahre 1801 schrieb, Zitat, »Ein ungeheurer Unisonus aller Instrumente, gleich einem licht- und formlosen Klumpen, stellt sich der Imagination dar. Aus ihm gehen einzelne Töne hervor, die neue gebären. Es entspinnen sich Formen und Figuren ohne Faden und Ordnung, die wieder verschwinden, um in anderer Gestalt wieder zu erscheinen. Es entsteht Bewegung. Mächtige Massen reiben sich aneinander und bringen Gärung hervor, die sich hier und dort wie von ungefähr in Harmonie auflöset und in neues Dunkel versinkt. Ein Schwimmen und Wallen unbekannter Kräfte, die sich nach und nach absondern und einige klare Lücken lassen, verkünden den nahen Ordner. Es ist Nacht. Und wir werden jetzt also das Schimmern und Wallen einmal hören, und zwar in der Interpretation durch die Wiener Symphoniker unter Leitung von Nikolaus Arnoncourt. Wie gelingt es Haydn, die Formlosigkeit vermittels der musikalischen Form darzustellen? Bleiben wir zunächst bei dem Ton C. Nachdem er einmal leer erklungen ist, verdichtet er sich dann zu C-Moll. C-Moll aber ist eine Tonart, die eine lange Tradition als Tonart der Unterwelt, der Klage, der Düsternis hat. Mit ihrer kleinen Terz galt sie nach dem Verständnis der Zeit als besonders unrein. Und dann veranstaltet Haydn wie Rebell ein großes Chaos an dissonanten Klängen, die sich scheinbar regellos ergeben. Die Instrumente spielen vereinzelte Melodien, finden nicht zueinander, bilden seltsame Zusammenklänge, und das gipfelt in einer Stelle, die Sie sicherlich auch bemerkt haben. Da sollten eigentlich gemeinsame Orchesterschläge zu hören sein, aber die Streicher kommen immer etwas zu früh, sodass ein seltsames Wummern, du, du, zu hören ist. Man denkt immer, das Orchester ist auseinander an dieser Stelle. Und wie steht es mit der Tonart C-Moll, die doch nun erst einmal die Haupttonart ist und auf die alles bezogen ist? Sie erklingt, obwohl sie die Grundtonart ist, überhaupt nur ganz selten. Und wenn, dann als Sext- oder Quartsextakkord, also in Umkehren, niemals aber in der Grundstellung. Mit all diesen kompositorischen Tricks, den melodischen, harmonischen und auch den rhythmischen, gibt Haydn seiner musikalischen Form den Anschein der Formlosigkeit. Der Zeitraum vor der Schöpfung ist formlos und unordentlich, und wenn dann Gottes Wirken eintritt, wenn er spricht, es werde Licht und es ward Licht, dann erklingt ein hymnisches, jubelndes C-Dur im vollen Orchester. Wir werden uns jetzt diese berühmte Stelle, in der das Licht in die Schöpfung hereinbricht, zur Erinnerung einmal kurz vergegenwärtigen, noch einmal mit Nikolaus Anoncourt. Muss man sich so den Urknall vorstellen oder eine Supernova? Der jubelnde C-Dur-Akkord, dessen ausdifferenziertes Klangspektrum ein gleißendes Licht assoziiert, verweist in seiner orchestralen Vollstimmigkeit noch einmal auf den Anfangston des Oratoriums. Es sind exakt dieselben Instrumente, die hier erklingen. Doch welch ein Unterschied! Dort das leere, rhythmisch und harmonisch ungeformte C, hier nun das harmonisch strahlend aufgefüllte und rhythmisch fixierte C-Dur. Die Ordnung der Welt entwickelt sich nicht aus der Unordnung, sondern aus der Leere. Der Schöpfungsakt besteht, so Haydn, nicht im Aufräumen, sondern im Werden. Haydns Chaos ist die Leere, nicht die Unordnung.
Wie sind Raum und Zeit musikalisch entstanden? Einen Einblick dazu gibt im Hörsaal die Musikwissenschaftlerin Professor Silke Leopold von der Uni Heidelberg. Ihre Ausführungen und die Klangbeispiele setzen wir sogleich fort.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mein drittes Beispiel stammt wiederum aus einer anderen Zeit, diesmal aus dem frühen 20. Jahrhundert, und es fasst eine dritte Idee davon, wie die Welt entstanden sein könne, in Töne. Es favorisiert die Vorstellung, dass die Welt vor der Schöpfung in einer Art Ursuppe friedlich vor sich hinschwappt und die Schöpfung zwar Leben, aber damit auch Unruhe und Unordnung in diese Harmonie des Urfriedens bringt. Ausgangspunkt dieser wieder anderen Vorstellung von Schöpfung ist in diesem Fall auch nicht die Bibel, sondern afrikanische Mythologie oder das, was man in Paris der 1920er Jahre dafür hielt. Die Rede ist von Darius Milhauds Ballett La Création du Monde, 1923 in Paris uraufgeführt, ein kurzes, kaum 20-minütiges Ballett nach der Anthologie Nègre, die in Frankreich zu dieser Zeit sehr populär war. 1921 hatte der schweizerisch-französische Schriftsteller Blaise Cendrars eine Sammlung mündlich überlieferter afrikanischer Geschichten veröffentlicht. Er bediente damit eine in ganz Europa, besonders aber in Frankreich, grassierende Afrika-Mode, auf deren Erfolgswelle nur wenige Jahre später auch Josephine Baker in ihrem Bananenröckchen schwimmen sollte, als sie 1925 in der Revue Nègre in Paris debütierte. Diese Mode gründete auf dem Missverständnis von einer schwarzafrikanischen als einer primitiven, ursprünglichen Kultur, mit der nach der Barbarei des Ersten Weltkriegs ein kultureller Neuanfang möglich schien. Cendrars Anthologie Nègre beginnt mit einigen Légendes cosmogoniques, deren zweite mit La Légende des Origines, die Legende von den Ursprüngen, betitelt ist. Da heißt es, und ich zitiere: Am Anfang der Dinge, ganz am Anfang, als nichts existierte, keine Menschen, keine Tiere, keine Pflanzen, kein Himmel, keine Erde, nichts, 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 gab es Gott und er hieß Nsamé. Und die drei, die Nsamé sind, nennen wir Nsamé, Meber, Nkwa. Und am Anfang machte Nsamé den Himmel und die Erde und bestimmte den Himmel für sich selbst. Dann hauchte er die Erde an und durch seinen Atem entstanden Festland und Wasser, jedes an seinem Platz. Nsamé hat alles gemacht, den Himmel, die Sonne, den Mond, die Sterne, die Tiere, die Pflanzen, alles. Und als er fertig war, rief er Meber und Nkwa und zeigte ihnen sein Werk. Soweit Cendrars. Nsamé fragt nun nach ihrer Meinung und sie empfehlen ihm weitere Schöpfungen, als deren Krone dann der Mensch entsteht. Als Darius Milhaud vom schwedischen Ballett, einer der beiden großen konkurrierenden Balletttruppen in Paris, den Auftrag erhielt, diese Legende gemeinsam mit dem Bühnenbildner Fernand Léger auf die Bühne zu bringen, fügte er seinerseits etwas vermeintlich Afrikanisches hinzu. Kurz zuvor hatte Milhaud bei einer USA-Reise in Harlem den Jazz kennengelernt, der ihn ebenso faszinierte wie Cendrars die afrikanischen Erzählungen. Als einer der ersten europäischen Komponisten verwendete Milhaud Jazz-Elemente in seiner komponierten Musik. Die typischen synkopischen Rhythmen des Jazz, die spezifische Klanglichkeit der Bläser, das ausdifferenzierte Schlagwerk, die Improvisation. Und das Ganze in La Création du Monde natürlich als musikalische Chiffre für die Schwarzen und damit für Afrika. Das Ballett besteht aus 5 Bildern, deren erstes in der Inhaltsangabe so beschrieben wird. Der Vorhang öffnet sich langsam und gibt den Blick auf eine schwarze Bühne frei. Man nimmt in der Mitte der Bühne einen wirren Haufen durcheinandergewürfelter Körper wahr, das Tohuwabohu vor der Schöpfung. 3 riesige Gottheiten bewegen sich im Kreise darum herum. Es sind Nsamé, Meder und Nkwa, die Meister der Schöpfung. Sie halten Rat, umkreisen die ungeformte Masse, vollziehen magische Beschwörungen. Milhaud ließ sich von dieser Szenenbeschreibung zu einer Musik inspirieren, die das Verhältnis von Chaos und Welt noch einmal anders beschreibt als Rebell oder Heiden. Er beginnt weder mit einer ohrenbetäubenden Dissonanz noch mit einem leeren Ton, sondern diesmal mit einer friedlichen Musik, die vor allem eines evoziert: Zeitlosigkeit. In scheinbar endlosen melodischen Schleifen schwappt die Musik so vor sich hin, entwickelt sich nicht, könnte endlos so weitergehen, im Frieden mit sich selber. Dann aber fängt es irgendwo in dieser Ursuppe so an zu klumpen. Man hört einen synkopierten, vermeintlich afrikanischen, jazzartigen Rhythmus mit einer Synkope. Man hört falsche Intervalle, wie etwa den Tritonus, den Diabolus in Musica, und man hört eine klagende Saxophonmelodie und dann immer häufiger im Verlauf dieser Ouvertüre derartige Störungen. Und wir hören jetzt das Orchestre National de France unter Leitung von Leonard Bernstein. das Bild, das Mio hier von der Zeit oder besser von dem zeitlosen Zustand vor der Schöpfung entwirft, ist ein gänzlich anderes als das Rebells oder Heidens. Fast bedauernd schildert Mio den Akt der Schöpfung als etwas, das den friedlichen, zeitlosen, ereignislosen Urzustand stört und Unordnung in die Welt hineinbringt. Der musikalische Beginn korrespondiert mit der schwarzen Bühne, von der die Inhaltsangabe spricht. Wenn die drei Zauberer dann zu agieren beginnen, ist es mit dem Frieden endgültig vorbei. Plötzlich liegt ein unordentlicher Haufen Leiber da. Das Chaos, aus dem die Zauberer dann die Welt formen. Doch Mio ging es zunächst einmal gar nicht um dieses Chaos, sondern sozusagen um den Zustand vor dem Chaos. Nach seiner musikalischen Interpretation ist das Chaos bereits die erste Störung in einer Welt, die ihren Ursprung im Nichts, in der Zeitlosigkeit, in der Ereignislosigkeit hat. Dabei ist dieser Urzustand ein gänzlich anderer als bei Haydn. Die dortige Leere ist eine defizitäre, ungeformte, eine, die gefüllt werden will, womit auch immer. Das leere C erzeugt Spannung, macht neugierig auf das, was daraus entstehen soll. Mios Urzustand ist geformt, stellt eine in sich ruhende, kreisende Bewegung dar, die paradiesischen Frieden verströmt, aber keine unbehagliche Leere. Sie enthält eine melodische und rhythmische Bewegung über einer spannungslosen Harmonik wie ein musikalisches Perpetuum mobile. Die drei Werke, an denen ich drei unterschiedliche Konzeptionen von Schöpfung erläutert habe, beziehen ihre Inspiration jeweils aus außermusikalischen Quellen, aus der antiken Philosophie, aus der Bibel, aus afrikanischen Mythen. Und sie setzen diese Themen in Werke um, die ohne außermusikalisches Narrativ nicht auszukommen scheinen. Das Handlungsballett, das Oratorium. Wie aber sieht es in jener Musik aus, die man im 19. Jahrhundert als absolute Musik, als Musik ohne außermusikalische Inspiration, als tönend bewegte Form bezeichnet hat? Wie eng diese klanglichen Momente der Entstehung von Raum und Zeit mit einer der zentralen Fragen des Komponierens, dem Ereignis des Beginns, verbunden sind, möchte ich an meinem letzten Beispiel zeigen. Auch ein Komponist stand ja bei jedem neuen Werk vor der Aufgabe, einen Schöpfungsakt zu vollziehen, einen Anfang zu finden. Der klassische Sonatensatz beginnt gleichsam mit dem Akt der Schöpfung selbst, indem er sein Material von Anfang an in perfekter Form präsentiert, um es dann im weiteren Verlauf des Satzes zu drehen und zu wenden. Joseph Haydn hat sich lange vor der Konzeption der Schöpfung in seinen späten Sinfonien immer wieder Gedanken darüber gemacht, wie er das Hauptthema des ersten Satzes vorbereiten könne. Doch nicht jede langsame Einleitung, nicht jede Hinführung auf das Allegro einer Sinfonie hat die Qualität eines musikalischen Schöpfungsaktes. Ich möchte zum Schluss ein Beispiel zur Diskussion stellen, das Haydns Vorstellung des Chaos aus der Schöpfung konzeptionell in so frappanter Weise ähnelt, dass die Vermutung naheliegt, die beiden Werke bezögen sich aufeinander, obwohl es sich um zwei grundsätzlich unterschiedliche Gattungen handelt. Ich meine die langsame Einleitung aus Wolfgang Amadeus Mozarts sogenanntem Dissonanzenquartett, Köchelverzeichnis 465. Es gehört zu den 6 Streichquartetten, die Mozart Joseph Haydn widmete. Und es entstand Ende 1784, Anfang 1785. Mozart trug es am 24. Januar 1785 in sein eigenhändiges Werkverzeichnis ein. Und es gehörte zu denen, die im Hause Mozart 4 Wochen später, am 12. Februar, im Beisein von Joseph Haydn gespielt wurden. Über diese Begebenheit berichtete Leopold Mozart mit unverhülltem väterlichen Stolz in einem Brief an seine Tochter Nannerl. Ich zitiere: Am Samstag war abends Herr Joseph Haydn und die 2 Baron Tindy bei uns. Es wurden die neuen Quartetten gemacht. Herr Haydn sagte mir: Ich sage Ihnen vor Gott, als ein ehrlicher Mann, Ihr Sohn ist der größte Komponist, den ich von Person und den Namen nach kenne. Er hat Geschmack und über das die größte Kompositionswissenschaft. Dass Mozart seine 6 in Wien zwischen 1782 und 1785 komponierten Streichquartette kurz darauf mit der Widmung an Haydn zum Druck gab, hängt auch damit zusammen, dass er sich in diesen Quartetten kompositorisch mit den 1782 gedruckten Quartetten von Haydn, Opus 33, auseinandersetzte. Zu den Besonderheiten, für die es bei Haydn kein Modell gab, gehörte die langsame Einleitung des letzten dieser Quartette. Sie war eine Erfindung Mozarts. Und was für eine. Das Cello breitet mit repetierten Achteln einen Klangteppich aus auf einem C, schon wieder das C, das sich nur sehr zögerlich und allmählich zu einem C-Moll-Akkord formt, über dem aber dann die erste Violine mit einem vermeintlich falschen Ton einsetzt. Nachdem nämlich in der Bratsche das leitereigene Ass erklungen war, hören wir nun in der Violine ein A. Im 19. Jahrhundert, als dieses Quartett mehrfach gedruckt wurde, hat man diesen Ton dann auch korrigiert, weil man das A für einen Druckfehler hielt und sich nicht vorstellen konnte, dass Mozart so etwas Falsches komponiert haben könnte. Wir hören uns diese Einleitung jetzt in der Interpretation mit dem Quartett-Mosaik an. Besonders ist diese Einleitung auch, weil sie sich polyphon-linear entwickelt und nicht akkordisch, wie es in Mozarts Zeit üblich war. Sie folgt kompositorischen Gesetzen, die aus dem 16. Jahrhundert stammen und dann in ein fröhliches Sonaten-Allegro münden. Das ist mehr als eine kompositorische Idee. Es ist eine künstlerische Positionsbestimmung, der eine lange kompositorische Krise vorausgegangen war. Durch Gottfried van Swieten, den späteren Librettisten von Haydns Schöpfung, hatte Mozart in Wien seit 1782 die Musik Händels und Bachs kennengelernt. Eine strenge Polyphonie, die so ganz anders war als die Fugen, die zu der Ausbildung eines jeden Komponisten gehörten. Diese alte Musik irritierte Mozart zutiefst. Aus keiner Phase seines kurzen Lebens sind so viele fragmentgebliebene Kompositionen überliefert wie aus den Jahren zwischen 1782 und 1785. Kompositionen, in denen er sich bemühte, die alte Polyphonie in sein eigenes kompositorisches Idiom zu integrieren. Das prominenteste Beispiel dieser Fragmente ist sicherlich die C-Moll-Messe. Der erste Satz des Streichquartetts, Köchelverzeichnis 465, wirkt wie ein persönliches Bekenntnis, wie ein Sieg über diese Krise, wie die Lösung eines quälenden Problems und schließlich wie ein Schöpfungsakt. Der klassische Satz, zu dessen Entwicklung Mozart so Entscheidendes beigetragen hat, erwächst aus der alten Polyphonie. Wir wissen nicht, wie Haydn seine Bemerkung über Mozarts Kompositionswissenschaft im Einzelfall begründet hätte. Die langsame Einleitung aber dürfte ein wichtiges Kriterium für dieses Urteil gewesen sein. Denn sie war so besonders und so ungewohnt und so neu, dass sie Haydn in hohem Maße beeindruckt haben muss. Und so gehört es zwar in den Bereich der Spekulation zu vermuten, Haydn habe sich bei der Komposition seiner Vorstellung des Chaos von dieser langsamen Einleitung aus Mozarts Streichquartett inspirieren lassen. Bei aller Verschiedenheit ist die Grundidee, von einem leeren Ton aus einen Gang durch ein harmonisches Labyrinth anzutreten und schließlich das Licht des heiteren C-Dur zu erreichen, aber doch so verblüffend ähnlich, dass die Vermutung, Mozarts Streichquartettsatz könnte Haydns Oratorienouvertüre angeregt haben, nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und auch Ludwig van Beethoven ließ sich von Mozarts Dissonanzenquartett inspirieren, als er den letzten Satz seines 6. Streichquartetts Opus 18 in B-Dur veröffentlicht im Jahre 1801, also 3 Jahre nach der Schöpfung, mit einer langsamen Einleitung eröffnete, die er mit La Malinconia überschrieb und ein ähnliches harmonisches Labyrinth konstruierte wie Mozart und Haydn. Mit dem Titel La Malinconia gab Beethoven seiner Komposition allerdings einen ganz anderen Bezug. Nicht einen kosmologischen, sondern einen affektiven. Bei Beethoven geht es um das Chaos der Seele, die durch den fröhlichen Schlusssatz geheilt wird. Oder vielleicht doch nicht? Bei Beethoven durchbricht die Melancholia das Allegro quasi Allegretto noch 2-mal, mischt sich in die ausgelassene Fröhlichkeit. Das Chaos der Seele, so scheint es, das Chaos in dieser Welt, ist beharrlicher als das Chaos vor der Zeit, das durch den Schöpfungsakt beseitigt wurde. Ich bin am Schluss meines Vortrags, meine Damen und Herren, und wenn ich Ihnen nun 3 musikalische Beispiele präsentiert habe, die sich explizit mit der Idee der Schöpfung auseinandersetzen, so nicht, weil dies die einzigen wären. Gerade im 20. Jahrhundert häufen sich musikalische Antworten auf die Frage, wie die Schöpfung vonstatten gegangen sei. Darunter finden sich große Symphonien wie William Wallaces Cis-Moll-Symphonie The Creation von 1898 und elektroakustische Experimente wie die der beiden bulgarischen Komponisten Vladimir Djambasov und Gonimira Popova aus dem Jahr 2000, dem Millenniumsjahr. Und so vielfältig die musikalischen Lösungen auch sein mögen, es eint sie doch das Bemühen, dem Unvorstellbaren eine Stimme, dem Chaos eine und sei sie musikalische Struktur zu geben, das Nichts zum Klingen zu bringen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber kann man wenigstens Musik machen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hatte am 8. Februar 2012 in München zu diesem Vortrag geladen. Es referierte anhand diverser Musikwerke die Professorin Dr. Silke Leopold über ihr Thema Der Klang der Schöpfung, die Entstehung der Welt als musikalische Erzählung.
D-Radio Wissen. Hörsaal.